sind ja so die handelspolitischen Dinosaurier, der Roland, die Hanni und ich und andere, die das Thema in den letzten Jahren, auch wenn es mal um EU-Indien oder um EPAs mit Afrika ging, hochgehalten haben. Aber jetzt mit TTIP wird alles anders. Und?
Ja, genau. Das war schon der Beginn.
Jetzt wird alles anders.
Und trotzdem ist doch eigentlich alles ganz schön gleich, wie auch in anderen Herrschafts- und Elitenprojekten. Aber wir können daher dann auch an altes Wissen anknüpfen, an alte Erfahrungen, die ATTAC zum Beispiel mit der GATS-Kampagne gemacht hatte. Wir können aber auch ein paar neue Sachen lernen und neue Chancen erkennen. Und dafür soll heute mein Beitrag in circa einer halben Stunde ein paar Akzente setzen. Dann bleiben noch Fragen und gemeinsames Handeln offen, aber da kommen wir dann gemeinsam zu. Während dieses Beitrags bitte ich dazwischen zu fummeln oder zu fragen, wenn es eine Abkürzung gibt oder ein blödes Wort, was ich benutze, aber nicht schon gleich in inhaltliche, längere Debatten einzusteigen. Dafür bin ich schon zu alt. Ich habe das Thema genannt, das Transatlantische Freihandels- und Investitionsabkommen, ein Elitenprojekt und unsere Gegenwehr. PowerShift mit mir koordiniert die Arbeitsgruppe Handel deutscher NGOs, da arbeiten auch Roland und Hanni und andere mit. Wir sind auf europäischer Ebene im Seattle-to-Brussels-Netzwerk, also einem europäischen Netzwerk von Gruppen aktiv und jetzt auch zum TTIP in internationalen Zusammenhängen und wir freuen uns über euer Interesse. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ihr wie mit Vorkenntnissen hierher kommt. Mein Vorschlag wäre von der Gliederung her, dass ich nochmal kurz grundsätzlich sage, worum es beim TTIP geht und was jetzt so ein paar wichtige Verhandlungsschritte sind. Dann möchte ich zweitens genauer das EU-Mandat und seine Gefahren beleuchten. Drittens auf ein erstes Skandalthema eingehen, nämlich das MAI Reloaded, die investitionspolitische Dimension vom TTIP. Dann unter Punkt 4 auf den zweiten Skandal eingehen, nämlich das Thema Fracking und wie das mit TTIP zusammenhängt. Und dann unter fünftens zur Gegenwehr in Deutschland, Europa und den USA ein paar Takte sagen. Das können wir aber dann in Ruhe auch vertiefen. Ihr seht schon an dieser schrecklichen Gliederung, dass da so komische Abkürzungen auftauchen. Und die mache ich nur, damit alles auf eine Seite passt. Wenn es Wichtiges gibt, nachzufragen, dann jetzt. Und sonst steht auch einiges in Infos, auf die ich euch weiter hinweise. Hier bei diesen Abkürzungen ging es beim TTIP um das Abkommen, das ihr kennt. Beim MAI geht es für die Älteren unter uns um das, womit globalisierungskritische Kampagnenarbeit ganz stark anfing, auch sich international zu vernetzen in den 90er Jahren. Und dieses Kürzel ISDS werde ich nachher aufgreifen, wenn wir über die sogenannten Investitionsschutzregeln im TTIP sprechen. Zunächst zum Ersten. TTIP, worum geht's? Ihr wisst, der Staat im Kapitalismus hat die Aufgabe, nicht nur das Gewaltmonopol zu sichern und uns zu verprügeln, wenn wir an falscher Stelle demonstrieren, sondern eben auch Eigentumsrechte zu sichern und Märkte zu schaffen. Märkte brauchen Staaten und Regeln. Und globale Märkte brauchen globale Regeln und Staatsstrukturen oder staatsähnliche Strukturen. So linkssozialdemokratische Organisationen wie ATTAC oder ich, wir rufen ja immer nach dem Staat. Deswegen finde ich wichtig, schon auch nochmal zu verstehen, was eigentlich eben auch Staatsfunktion in ihrem Kern ist. Trotzdem wollen wir Regulierung und Regeln in unserem Sinne, aber macht euch auch klar, es gibt im deutschen, wie im europäischen, wie im internationalen Recht genau auch diese Kernfunktion von staatlicher Politik und Regulierung auszufüllen. Das wissen nicht nur wir und marxistische Wissenschaftler, das weiß auch Business Europe, das weiß die US Chamber of Commerce, das wissen Business Roundtables und andere, deren Logos hier sind. Die müsst ihr gar nicht im Einzelnen erkennen. Worum es da geht, ist, transatlantisch gibt es seit Jahrzehnten fast, auf jeden Fall seit 10 Jahren, auf jeden Fall in den letzten Jahren vermehrt, ein Zusammenwirken von Business-Lobbys mit Papieren für ein transatlantisches Freihandelsabkommen. Das hatte immer mal verschiedene Namen. Transatlantic Economic Council, Transatlantic Free Trade Agreement. Jetzt heißt es TTIP. Aber es ist nicht ganz neu und es ist auch schon mehrfach gescheitert. Wir arbeiten jetzt dran, dass es erneut scheitert. Es heißt aber, wenn wir diese ganzen Business-Eingaben und den Lobbydruck in die Richtung sieht und auch das, was Frau Merkel, was alte US-Präsidenten und der neue immer wieder voranschieben, wir haben es hier mit einer etwas neueren Konstellation zu tun als früher und deswegen haben sie sich getraut, nochmal voranzuschreiten und den Durchbruch in diesem und im nächsten und im übernächsten Jahr mit TTIP zu versuchen. Und was ist neu? Erstens, die EU ist in der Krise. Zweitens, weltwirtschaftliche Rahmen- und Machtbedingungen haben sich verändert mit den aufkommenden Schwellen- und Entwicklungsländern wie China, Brasilien und anderen. Daher gibt es einen großen transatlantischen Lobbydruck, der hier nur exemplarisch genannten Wirtschaftsinteressen zu einer stärkeren Koordinierung, zu einer stärkeren vielleicht sogar auch festen, regulierten Freihandelszone zwischen den USA und Europa zu kommen. Und dabei geraten sogenannte Trade Barriers in den Griff. Trade Barrier Reports, also so Berichte, welche Handels- und Investitionshemmnisse es noch gibt zwischen Europa und USA. Die gibt es schon auf den Webseiten der Handels- und europäischen Handelsministerien seit Jahren. Und da werden immer wieder so schlimme Dinge identifiziert, die noch im Weg stehen, wenn es um transatlantische Geschäfte geht. Von daher habe ich hier in den Stichworten, die ihr unter den Logos seht, da nur den Hinweis drauf aufgenommen, weil es jetzt anknüpfend an diese Analysen, es gibt noch Handels- und Investitionsbeschränkungen, seit langem Druck gibt. Da gab es dann 2011, 2012 eine sogenannte High-Level Working Group, HLWG, High-Level Working Group on Jobs and Growth, also zu Jobs und Wachstum. Und diese High-Level Working Group, in deren Zusammensetzung Bürokraten aus den Handelsministerien und Wirtschaftsvertreter saßen und das lange geheim gehalten wurde, die hat so eine Empfehlung erarbeitet, im letzten Jahr dann mit der Empfehlung, macht nochmal einen neuen Aufschlag für ein transatlantisches Freihandelsabkommen. Und Obama hat das zu einem seiner tollen neuen Projekte bei der State of Union Address im Februar diesen Jahres gemacht und die Europäer und alle haben gejubelt und sie waren auch länger schon informiert und haben ihre eigene Agenda vorbereitet. In den USA läuft es dann so, dass das US-Handelsministerium, das verbirgt sich hinter diesem Kürzel, US Trade Representative, so eine Notiz an den Kongress schickt und sagt, hey, liebe Leute im Kongress, ihr müsst nämlich hinterher zustimmen, wir informieren euch jetzt schon mal darüber, was wir als neues transatlantisches Freihandelsabkommen vorhaben. Und in der EU läuft es so, dass die EU-Mitgliedstaaten der Kommission ein Mandat gibt. Wisst ihr, wer den Entwurf für dieses Mandat schreibt? Die Kommission selbst. Das heißt, die Kommission geht hin, sagt den Mitgliedstaaten, wir würden das gerne verhandeln, gebt uns mal das Mandat. Dann streiten wir so ein bisschen drüber und dann kriegt die Kommission das Mandat. Das ist am 14. Juni 2013 gelaufen. Im Juli gab es dann die erste Verhandlungsrunde, die zweite im Oktober. Jetzt gerade im Oktober habe ich sagen wollen, die war geplant für den Oktober, dann gab es den US Government Shutdown. Und dann konnten die nicht anreisen. Die haben jetzt gerade in dieser Woche im November die zweite Verhandlungsrunde gemacht. Ich bin bis gestern in Brüssel gewesen. Wir haben versucht, da ein bisschen rauszukriegen und Kritik zu koordinieren, zumindest dann für die dritte Runde. Die wird im Dezember stattfinden, in Washington wieder. Und so wird es dann nächstes Jahr weitergehen. Die quatschen erst dumm davon, dass das bis Herbst 2014 abgeschlossen sein wird. Aber alle Insider wissen, dass diese komplizierten Verhandlungen mit Sicherheit nicht so schnell zu Ende gehen werden. Wir müssen mal gucken, wie wir das bis auf das Jahr 2314 hin verzögern. Parallel gibt es, und da kommt eine nächste schwierige Kürzel, CETA-Verhandlungen. Hinter dem C steckt Kanada, nämlich Kanada-Europa-Verhandlungen, die jetzt schon in der Schlussphase sind und wo viele Inhalte drinstecken, die auch gefährlich sein dürften und wieder auftauchen werden im EU-US-Prozess. Und es gibt in den USA, das ist nur jetzt so wichtig am Rande mitzuwissen, dass wir da nicht isoliert jetzt nur über das TTIP sprechen. Es gibt in den USA eine heftige Auseinandersetzung, nicht nur über das, was die USA jetzt beginnen mit dem Westen und atlantischen Raum, sondern zum pazifischen Raum. Und dieses Agreement heißt Trans-Pacific Partnership, TPP. Zusammenfassend, Lobbys und politische Akteure, Transatlantiker, wie wir sie in den Grünen, in den Sozialdemokraten, in den konservativen Kreisen und überall finden, wollen schon lange dieses Projekt. Jetzt versuchen sie es mal wieder und ihr habt gerade ein paar Stationen und Schlüsseltexte, vor allem in Deutschland und Europa, den EU-Mandatstext als Dokument erwähnt gehört. Und ihr wisst, das dauert noch ein paar Jahre, aber wir müssen den Widerstand dafür aufbauen, parallel und integrieren, vielleicht manchmal mitdenken, dass es schon ein EU-Kanada-Abkommen gibt, dass es in den USA auch Auseinandersetzungen gibt um den Pazifikraum. Und wir haben jetzt nicht Zeit für eine Theorie-Lecture, sonst müssten auch andere, die im Raum sind, zu Wort kommen und nicht ich. Aber mir ist wichtig, gegen das offizielle Gequatsche, wir bilden Regeln für den gemeinsamen Markt und dann wird alles gut und ihr könnt alles weiter regulieren, ein bisschen ein theoretisches Verständnis nur anzudeuten. So ein sozialdemokratisch-wissenschaftliches Verständnis von dem, was da jetzt bevorsteht, würde sagen, es geht um negative Integration. Negative Integration, das hatte der Fritz Scharf gesagt, da geht es darum, Staaten binden sich an bestimmte Regeln, um Maßnahmen, die den Markt in seinem Geschehen behindern, nicht mehr ergreifen zu können. Das ist so eine Selbstbindung negativer Integration, wo man in ein internationales Abkommen reinschreibt, ich nehme diese Maßnahme nicht mehr und diese Maßnahme nicht mehr als Möglichkeit hin, dazu verpflichte ich mit und dann funktioniert der Markt besser. Positive Integration ist, wenn man sagt, wir arbeiten zusammen für Klimaschutz, für soziale Gerechtigkeit und regulieren den Markt zusammen. Aber darum geht es nicht. Es geht um ein Projekt negativer Integration. Wegnehmen von handelsbeschränkenden und investitionsbeschränkenden Regulierungen und Maßnahmen. Eine etwas linkere und postmarxistische, neomarxistische Perspektive würde das nennen neoliberalen Konstitutionalismus. Festschreiben in verbindlichen völkerrechtlichen Vertrag, dass die neoliberale wirtschaftspolitische Perspektive die dominante, auch wirksame Perspektive ist. Einer der Autoren wären da Stephen Gill. Was man bei TTIP mitbedenken muss, ist, es geht gar nicht um Handelspolitik im engeren Sinne. Das geht schon auch bei anderen Handelsabkommen nicht. Aber in keinem Kontext habe ich das bislang so deutlich gehört wie hier, dass es nämlich um Außenpolitik und um geopolitische Strategien geht. Der Westen gegen den Rest. The West against the Rest. Ich war auf einer Debatte in Brüssel mit unter anderem dem CDU-Abgeordneten Elmar Brok. Der hat keine Ahnung von Handelspolitik. Dem ist das auch egal. Er arbeitet zu anderen Themen. Aber der tritt stolz und entschlossen auf und sagt, wir brauchen das gegen China. Machen wir uns da nichts vor, das müssen wir dann auch durch. Das ist ja so ein, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, so ein Schmusebär, ne, der zieht das einfach durch. Ist doch scheißegal, was ihr da an Bedenken habt. Eine andere ökologisch-politisch-ökologische Perspektive darauf wäre, es geht um die Absicherung der imperialen Lebensweise, wie wir sie hier leben, praktizieren, in Produktion und Konsummuster eingeschweißt haben. Diese imperiale Lebensweise greift systematisch auf Ressourcen, auf Arbeitskraft, auf Kollektivgüter wie die Atmosphäre und andere Dinge außerhalb des eigenen Raumes auch mit zu und organisiert das entweder gewaltförmig oder auch über verbindliche Wirtschaftsverträge. Lassen wir es dabei, wer Lust hat nachzulesen, fragt nach Quellen oder googelt. Wir sind ja alle mittlerweile eher an der Droge Google und die wissen dann auch über alle Handelsdokumente Bescheid. Insofern komme ich jetzt zu den Inhalten, nämlich zum EU-Mandat und seinen Gefahren. Es geht um drei Bereiche beim TTIP-Abkommen und in dem EU-Mandatstext, also der Aufgabe an die Kommission, jetzt verhandeln wir mit den Amis so einen verbindlichen Vertrag, stehen diese drei Bereiche auch explizit genannt. Erstens geht es um Marktzugang, zweitens um Regulierung und um sogenannte Non-Tariff Barriers, das ist das Kürzel NTBs, Nicht-Zoll-Handelsbeschränkungen. Und es geht um Regeln, schönes Wort Regeln, deswegen habe ich den Einstieg gemacht mit dem globalen Markt, der Regeln braucht. Regeln allerdings nicht zur Regulierung von Marktversagen oder für Gerechtigkeit und ökologische Gerechtigkeit, sondern Regeln, um weltweite Märkte und Unternehmensinteressen noch schärfer und besser abzuschützen. Und zwar nicht nur innerhalb der USA und der EU, sondern explizit steht im Mandat, wir wollen hier Regeln schaffen für die Weltwirtschaft. Wenn sich nämlich Europa und die Amerikaner zusammenschließen, mit diesem mächtigen ökonomischen und politischen Potenzial, dann definiert das auch Regeln und Standards, an die sich andere Handelspartner und Weltregionen richten müssen. Das ist also das dritte Kapitel Regeln, was auch Globalisierungskritiker und entwicklungspolitische Leute interessieren sollte, selbst wenn sie denken, ach, im US- und EU-Kontext alleine kann ja gar nicht so viel passieren. Aber da wird auch eine Menge passieren. Beim Marktzugang geht es klassisch um Zollabbau. Es geht um die Liberalisierung von Dienstleistungsmärkten und als Attackis mit GATS-Erfahrung oder als neuere Attackis ohne GATS-Erfahrung wisst ihr, was bei Dienstleistungen mit angesprochen ist. Öffentliche Dienstleistungen, der Wasserversorgung, der Bildung und anderer Dinge. Private Dienstleistungen des Bankensektors, der Versicherungen oder des Tourismus, die auch alle eine enorme soziale und ökologische Dimension haben. Dann geht es um mein Lieblingsthema und da war ich so dankbar für, dass Sie das mit aufgenommen haben. Jetzt kann ich endlich wieder mit meinem Thema und der Kritik daran durch die Säle ziehen. Es geht um Investitionsschutz. Ich hatte Sorge, dass Sie das rauslassen, aber es ist ganz entschieden drin. Und ich glaube, wir haben damit auch ein Einfallstor für Gegenmachtbildung. Deswegen bin ich da tatsächlich jetzt ironisch gesprochen froh drum. Und es geht um öffentliche Beschaffung.
Was heißt das Investitionsschutz?
Da komme ich jetzt in dem nächsten Schritt ganz intensiv zu, in dem Rahmen, in dem mir die Zeit gegeben wird. Öffentliche Beschaffung, wisst ihr, sind all die Einkäufe der öffentlichen Hand. Und das kann ein wichtiges Instrument sein, um die Kasseler Heimwerkerschaft und Handwerkerschaft zu unterstützen oder einen Ökobauer in der Region. Oder es kann eine Politik sein, die der Maßgabe folgt, das billigste Produkt aus aller Welt zu schaffen. Und ihr könnt euch vorstellen, was die Agenda beim Marktzugang in dem TTIP ist. Europäische Unternehmen wollen, dass die Amerikaner aufhören mit dem, was dort auf amerikanischer Sub-Staatenebene läuft, an öffentlicher Beschaffung mit Buy American-Politiken. Und die sind zum Teil nationalistischer Mist, da sind die Amerikaner nicht schlecht, keine Kinder von Traurigkeit und Ignoranz. keine Kinder von Traurigkeit und die sind halt gern mal ignorant gegenüber entwicklungspolitischen Interessen. Aber sie machen zum Teil auch sozial oder ökologisch und ökonomisch sinnvolle Sachen in der öffentlichen Beschaffung. Und das passt den Europäern, die da verkaufen wollen, nicht. Das ist der große Bereich Marktzugang und zu dem einen Thema Investitionsschutz komme ich gleich vertiefend. Der zweite große Bereich, und das ist aus meiner Sicht der Kern dessen, was dort an Agenda verfolgt wird und was die Handelspolitiker wirklich brauchen und verwirklichen wollen, wenn sie so einen transatlantischen gemeinsamen Markt haben wollen. Das ist der Bereich der Regulierung mit dem, was es in der WTO schon gibt. Das sind zwei Abkommen, die hier als Kürzel genannt sind. Ein SPS-Abkommen, das ist ein Abkommen über sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen, also über all das, was mit Pflanzen, Menschen und Tiergesundheit zu tun hat. Da gibt es schon ein Abkommen in der WTO, das sagt, oh, wir wollen hier freieren Handel als WTO. Jetzt gibt es aber neben Zöllen ja noch so komische Regelungen, die ihr für Gesundheitsschutz oder Pflanzenschutz erzielt. Und wir müssen mal festschreiben, dass das nicht protektionistisch wirken darf, was ihr da regelt. In diesem SPS-Bereich, wo es um Pflanzenschutz und Tiergesundheit und andere Dinge geht. Und in der WTO wurde damals gesagt, oh, wir haben jetzt hier Freihandel und wir haben die Zölle abgebaut. Jetzt gibt es auch noch so technische Regeln, wie ihr den Stecker gestaltet haben wollt, wie ihr aber auch genetisch veränderte Produkte zulassen wollt, wie ihr Ökostrom-Beschaffungsregeln aufstellt und alles mögliche andere. Diese technischen Regeln müssen auch unter bestimmte Disziplinen gesetzt werden. Und dafür gibt es dieses WTO-Abkommen zu Technical Barriers of Trade. Die Amerikaner und die Europäer sagen, ja, die gibt es schon, da halten wir uns auch dran. Die Amerikaner und Europäer sind ja schon Teil einer großen Freihandelsregulierungsinstitution der Welthandelsorganisation mit ihren Verträgen. Aber wir wollen Plus-Verträge, also weitergehende Disziplinen für die Art, wie im Gesundheitsschutz und wie bei technischen Handelshemmnissen reguliert wird. Ich sage euch das nur als Stichworte und Kürzel, das wäre wirklich ein eigenes Seminar vertiefend wert. Ich muss das auch immer wieder nachkommen, wie war das nochmal mit SPS und was gehört überhaupt jetzt zu SPS und TBT. Merkt euch die grobe Botschaft, technische und Gesundheits- und Tierschutz und andere Regeln unterliegen schon bestimmten Einschränkungen. Die dürfen nicht handelsbeschränkend sein. Und in diesem Abkommen TTIP wollen die das noch schärfer einschränken, damit die Staaten weniger Möglichkeiten haben zu regulieren. Und dann gibt es grundsätzlich institutionelle Vorstellungen, also Institutionen zu schaffen, die demnächst die Regulierung zwischen den USA und Europas harmonisieren. Das verbirgt sich hinter dem Stichwort regulatorische Harmonisierung. Und dann gibt es in diesem Themenbereich sektorale Abkommen, die anstreben. Für den Automobilsektor, für den Chemiesektor, für den Pharma- und Gesundheits- und Medizintechniksektor, für Informations- und Kommunikationstechnologien, für Finanzdienstleistungen. Und je nachdem, welche Lobby es wie noch schafft, da weitere Sektorabkommen reinzukriegen, vielleicht auch noch für weitere Sektorabkommen. Also dieser große Kernbereich, die wollen einen gemeinsamen transatlantischen Markt, da gibt es viele Regelungen, die den Handel behindern, die nichts mit Zöllen zu tun haben. Zölle, wisst ihr ja, ne, ist, wenn einer einen Computer aus New York nach Berlin verschifft und der muss einen 3,5% Zoll zahlen, dann ist das ein Zoll. Und wenn man im Abkommen schreibt 0 Zoll, dann wird das für den Unternehmer in seiner Anlieferung 3,5% billiger und er kann das beim Konsumenten abgeben oder auch in die eigene Tasche stecken. Aber wenn da jetzt eine Regulierung ist, dass ein bestimmtes Flammschutzmittel mit einer bestimmten Art von Zeichen, in einer bestimmten Art und Weise wegen menschlicher Gesundheit oder weil es einfach technischer Standard ist, anders reguliert ist, dann kann er den Computer vielleicht nicht so leicht von New York nach Berlin schiffern. Und da wollen die jetzt ran, denn in gemeinsamen Märkten, das wissen wir auch schon innerhalb der EU, braucht es möglichst gemeinsame Standards. Und in der Demokratie ist das so nervig, da gibt es nämlich politische Systeme und Regelungen und Institutionen, die eigentlich die Regeln schreiben. Und die sind eben nicht transatlantisch vorhanden, sondern die laufen nach mehr oder weniger demokratischen Prozessen in den beteiligten Ländern. Und dieses TTIP-Abkommen will sich jetzt vornehmen, neue Institutionen zu schaffen, damit das nämlich besser harmoniert und nicht so störend unterschiedlich gestaltet wird. Letzter Punkt, Regeln. Ich hatte das schon angesprochen. Die wollen nicht nur für den US-EU-Markt Regeln setzen, sondern die schreiben ausdrücklich, wir wollen hier Weltstandards setzen, globale Regeln für die Weltwirtschaft. Immer im Hinterkopf behalten, die wollen China, Brasilien und Südafrika und Russland daran hindern, ihre Standards zu setzen. Die westeuropäisch-amerikanischen sollen Standard werden, als auch bestimmte Wettbewerbsregeln einziehen, die es den BRICS und anderen weltwirtschaftlichen Wettbewerbern schwerer macht. Dazu gehören IPRs, Intellectual Property Rights, eigenes Debatten- und Seminarthema wert, geistige Eigentumsrechte. Wisst ihr, war ein heißes Eisen in dem Kampf um ACTA. dieses Abkommen über den Schutz geistiger Eigentumsrechte, was gescheitert ist und von dem wir lernen sollten. Geistige Eigentumsrechte sind auch wichtig, wenn es um Zugang zu Medizin, zu Saatgut, zu anderen Themen geht. Es ist auch eine Fantasiekonstruktion, ne? Im Kapitalismus. Geistige Eigentumsrechte an sich, wenn ich eine Idee habe und ich spreche die laut aus, dann gehört die mir nicht. Dann gehört die euch genauso gut. Oder wenn ihr gleich eine gute Idee habt, dann teilen wir die gemeinsam. Das ist ja eigentlich so bei geistigen Ideen und Entwicklungen. Aber im Kapitalismus hat man diese Institution geschaffen, dass das ein privates Eigentumsrecht ist. Und im Widerstand zum Widerspruch zum Gequatsche von Freihandel ist das ein Protektionismus für Eigentumsrechte von Unternehmen, die das zu Geld machen wollen. Und das soll, wenn es das schon gibt in der WTO, als TRIPS-Abkommen über TRIPS-Plus-Regeln hier in TTIP noch verschärft werden. Eigenes spannendes Thema, kann ich auch vielleicht in der Debatte noch einen Satz zu sagen. Und dann will die EU ein sogenanntes Sustainable Development Chapter, weil die EU nämlich so für Ökologisches und Soziales ist. Sage ich nicht viel zu, das wird unverbindlich und irrelevant bleiben. Es wird eine wichtige Funktion haben, nämlich Sozialdemokraten und Gewerkschaften und europafreundliche Ökos und andere davon zu überzeugen, dass das eine wunderbare Sache ist. Es hat keine andere irgendwie völkerrechtlich bindende oder wirksam marktregulierende Funktion. Aber diese Funktion ist schon gefährlich genug. Es gibt dann noch Regeln, die Vorhaben zu Wettbewerb, zu State-owned Enterprises, also zu Staatsfirmen wie die Chinesen und Russen und anderen Übeltäter, wir eigentlich ja auch in vielen Bereichen öffentlicher Wirtschaft, sie haben und wie sie nicht in die neoliberale Denke passen. Ein wichtiges Thema rufe ich auf, nämlich Rohstoff und Energie. Da soll es eigene Regeln und einen eigenen Text zu geben. Da gibt es auch einen Textvorschlag von der EU, auf den komme ich gleich zu sprechen. Das ist das ganze Tableau. Kompliziert, viele Detailfragen, merkt euch grundsätzlich, Schaffen des gemeinsamen Marktes für Warenhandel, für Dienstleistungen und für Investitionen und Wegnehmen von Regelungen und Regulierungen, die unterschiedlich sind und am besten diese Regulierungen neu so schreiben, dass sie auch noch weltwirtschaftlich demnächst dominant sind. Jetzt komme ich auf zwei Skandale und Hauptangriffspunkte zu sprechen, weil mir der Eberhard oder die Freunde aus der Attac WTO AG gesagt haben, ich soll kurz die Hauptziele nennen und dann, wo wir intervenieren können und hinterher noch was sagen zu den Bündniskonstellationen, die es gibt. Und jetzt bin ich bei dem Teil, nachdem ich die Hauptziele und Inhalte genannt habe, wo können wir angreifen und gewinnen, damit das ganze Ding scheitert. Der erste Skandalbereich sind in der Tat diese Investitionsschutzregeln. Das MAI war schon mal in den 90er Jahren ein Versuch, ein multilaterales Abkommen für Konzerne mit ihren Marktzugangsrechten, mit ihren Klagerechten gegenüber Staaten und mit vielen anderen problematischen Dingen zu vereinbaren im Rahmen der OECD und da haben wir uns damals gemeinsam gegen gewehrt und es ist gescheitert. Seitdem gibt es leider eine Fülle von Investitionsverträgen im internationalen Wirtschaftsvölkerrecht, wo viele der gleichen Inhalte drinstecken. Und welche das sind, sage ich gleich nochmal. Und wo auch diese Institution schon drinsteckt, die sich hinter dem schwierigen Kürzel ISDS verbirgt, nämlich Investor State Dispute Settlement, Investor-Staat-Schiedsgerichtsbarkeit, Klagerechte von Investoren gegenüber Staaten, wenn Investoren den Eindruck haben oder ihre Anwaltsfirmen den Eindruck haben, da werden durch staatliche Maßnahmen Eigentumsrechte von Unternehmen verletzt. Es gibt eine Fülle dieser Verträge, wo das schon drinsteht und die heißen bilaterale Investitionsverträge. Was meint ihr, wer der Weltmeister solcher bilateralen Investitionsverträge ist? Die USA, gehört man nämlich immer. Und einige, die es schon wissen, wissen auch, es ist die USA. Entschuldigung, es ist die deutsche Bundesregierung. Einige wissen auch, Deutschland ist der Weltmeister beim Aushandeln bilateraler Investitionsverträge. Wir haben schon über 130, fast 140, 131 sind wirksam. Gerade ist einer gekündigt worden.
Wow.
Von wem? Südafrika. Südafrika hat nach dem Ende der Apartheid mit neuen, schwierigen neoliberalen Politiken, aber jetzt eben auch durchaus widersprüchliche Verhältnisse als in den 90er Jahren und hat eine Revision vorgenommen seiner bilateralen Investitionsverträge und gerade Deutschland und anderen Ländern eine Kündigung geschickt. Und daran seht ihr schon, diese Investitionsverträge sind gerade im entwicklungspolitischen Kontext in Lateinamerika und Südafrika hoch umstritten, aber es gibt sie schon, aber es gibt sie noch nicht zwischen den USA und westeuropäischen Ländern wie Deutschland. Und deswegen soll in TTIP ein Investitionskapitel eingefügt werden. Und die Logik dieser Investitionskapitel, die nehme ich hier mal festgemacht an dem Deckblatt einer Broschüre von Germany Trade and Invest, das ist die deutsche Außenwirtschaftsfördergesellschaft. Steht nämlich drüber, Hilfe, ich werde enteignet. Und drunter steht für die Investoren, die enteignet werden, beruhigend, Abkommen schützen Auslandsinvestitionen. Also, Auslandsinvestitionsschutzverträge haben die Funktion, die möglichen... Ups, ihr habt hier eine geile Konstruktion mit dem Kabel und ich darf mich nicht bewegen. Investitionsverträge haben die Aufgabe, Unternehmen vor Enteignung zu schützen. Und dafür gibt es in so einem Abkommen Schutzstandards, wo reingeschrieben wird, was Staaten nicht mehr machen dürfen, weil es eine Enteignung von Unternehmen wäre. Oder was sie machen müssen, wenn sie enteignen, nämlich Fettentschädigung zahlen. Enteignungen sind nämlich eigentlich völkerrechtlich erlaubt, aber nur gegen Entschädigung. Wichtig ist jetzt, es geht um direkte Enteignung, wenn die Bundeswehr einmarschiert und eine private Elektrizitätsfirma oder einen Ölkonzern übernimmt und zum Staatseigentum macht, das findet fast nicht mehr statt. Es geht aber vor allem um indirekte Enteignung. Indirekte Enteignung findet statt, wenn staatliche Regulierung so eine Investition wertlos macht oder einschränkt in ihren Gewinnperspektiven. Dann ist aber noch viel wichtiger, weil das ist das alte Wissen, was alle jetzt auch wieder erzählen und rauskramen können aus der MAI-Debatte. Noch viel wichtiger als diese Verhinderung von Enteignung und indirekter Enteignung ist, dass in solchen Investitionsabkommen faire und gerechte Behandlung von Unternehmen festgeschrieben wird. Das ist doch toll, oder? Fair und gerecht muss die Behandlung sein. Und das ist der wichtigste und gefährlichste Investitionsschutzstandard, der in diesen Abkommen steht. Fair and equitable treatment. Da gibt es eine eigene Wissenschafts- und Fachdebatte drüber. Ihr müsst euch merken, fair und gerecht heißt, was Unternehmen denken, was fair und gerecht ist und sie an legitimen Erwartungen vom Staat entwickelt haben, um ihre Investitionsbedingungen stabil zu halten. Das ist eine sich in diesem Investitionsschutzdenken durchgesetzt habende Perspektive. Merkt euch also, diese Schutzstandards stehen da drin und jetzt kommt das gefährliche Ding. Wenn diese Standards durch staatliches Handeln verletzt werden, dann haben Unternehmen, die werden dadurch plötzlich zu Völkerrechtssubjekten, die Möglichkeit zu klagen, und zwar in internationalen Schiedsgerichten. Und ich höre damit auf, dass ich ein deutsches Beispiel nenne. Der schwedische Investor Vattenfall hat auf Basis eines internationalen Investitionsvertrags ja unsere Bundesregierung angeklagt und fordert 3,7 Milliarden Euro Schadensersatz für diesen unfairen und ungerechten und indirekt enteigneten Atomausstieg. Diese Institution und diese Investitionsschutzlogik, die ist im TTIP so überflüssig wie ein Kropf. Die ist auch sonst hochgefährlich und aus entwicklungspolitischen Gründen wollen wir die überhaupt nicht. Aber im TTIP ist sie komplett überflüssig. Warum? Hat da jemand eine Antwort? Was würdet ihr sagen, wenn euch das vorgestellt wird vom Wirtschaftsministerium, dass wir das brauchen? Dann könnt ihr sagen, Mensch, in Deutschland, in Europa und in den USA gibt es doch schon Investitionsschutz im normalen Rechtssystem. Wir leben in kapitalistischen Gesellschaften, es gibt eine Fülle von Investitionen und leider findet da schon Investitionsschutz ziemlich wirksam und scharf statt, aber in normalen Rechtssystemen. Was dieses Abkommen jetzt vorhat, ist zusätzlich noch außerhalb der staatlichen Rechtssysteme und Regulierungen und Gesetze zusätzlichen Investitionsschutz in internationalen Schiedsgerichten einzurichten. Das brauchen wir nicht. Gegen diese Investitionsschutzstandards und dieses Klagerecht von Konzernen gibt es mittlerweile schon einen breiten Widerstand. Und das ist toll. Wir sind ganz am Anfang des Abkommens und es gibt schon einen breiten Widerstand. Die Gewerkschaften haben beiderseits des Atlantik Nein gesagt. Die NGOs, die Verbraucherorganisationen, der Kulturrat, die Umweltorganisationen im Spezifischen, die mit Umweltstreitfällen zu tun hatten. Die SPD. Die SPD sogar und die Grünen und die Linken im Europaparlament, noch nicht auf nationaler Ebene. Und. Sogar die deutsche Bundesregierung hat gesagt, als das Mandat verabschiedete, Investitionsschutz und Klagerechte im TTIP brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir geben mal eine heimliche Protokollerklärung in der EU zu Protokoll, dass wir das nicht für notwendig erachten und die Investoren eigentlich die nationalen Rechtswege einschreiten sollen. Informell lang sagen sie aber leider weiter, auch wenn das dann am Schluss drinsteht im TTIP, dann stimmen wir natürlich trotzdem zu. Aber macht euch klar, es gibt schon jetzt eine breite Ablehnungsfront. Und wir können eine Menge mehr gewinnen an noch weiterer Unterstützung bei Parlamentariern, bei Verfassungsrechtlern, bei allen Leuten, die nicht so eine Ermächtigung von Konzernen wollen. Und es gibt sogar schon eine völlig widersprüchliche Konstellation zwischen Regierung und Europäischer Kommission. Nächstes Skandalthema. No fracking way, sagen amerikanische Umweltorganisationen. Und sie meinen damit Fracking, also das mit giftigen Chemikalien rauspressen von unkonventionellen Gas- und Ölreserven, wird durch TTIP gefördert. Warum ist das so? Ihr wisst vielleicht, in der amerikanischen Energielandschaft gibt es in den letzten 10 Jahren einen Boom an Shale-Gas, an gefracktem unkonventionellen Gas, was dort die Preise total runtergedrückt hat, wo die Amerikaner ihre Landschaften zerstören, ihr Wasser vergiften, ihre zukünftigen Generationen mit dem Rest Giftmüllwasser belasten, aber wo sie jetzt billige Gasreserven nutzen und niedrige Energiepreise haben. Und die Konzerne in diesem Fracking-Geschäft, denen sind die Preise in den USA zu niedrig. Die wollen das Zeug verflüssigen und nach Europa und anderswohin exportieren. Es gibt also von der amerikanischen Shale-Gas-Lobby ein enormes Exportinteresse. Und interessanterweise haben die Amerikaner eine Einrichtung in diesem Markt, der eine völlige Exportbeschränkung ist. Das hat nichts mit Freihandel zu tun. Die Amerikaner geben nämlich im Moment noch wenige bis gar keine Genehmigungen für den Export von Liquefied Natural Gas, von verflüssigten unkonventionellen Gas oder auch von konventionellen Erdgas. Weil die Amerikaner industriepolitisch, und das sind andere Lobbyinteressen dort, billige Energiepreise halten wollen. Also gibt es da gerade einen Kampf zwischen Chevron und ExxonMobil und anderen Shale-Gas-Fracking-Konzernen, die wollen das Zeugs teurer verkaufen und den anderen Industrie- und wirtschaftsstrategischen Interessen das nicht rauslassen wollen. Und da gibt es eben Exportbeschränkungen. Was will die Europäische Union umgekehrt? Oettinger, Europäische Kommission, deutsche Bundesregierung, Industrieinteressen in Europa, was wollen die?
Billig-Energie.
Die wollen billig Energie importieren. Scheiß doch drauf, ob da in den USA weiter Fracking vorangetrieben wird. Was machen die in TTIP? Es gibt einen Druck der Europäer mit einer Textvorlage, die ich eben ansprach, Energie und Rohstoffe. Und da steht drin, in TTIP soll verboten werden, dass man Exportbeschränkungen ergreift und solche Exportgenehmigungen kompliziert macht für die armen amerikanischen Fracking-Konzerne. Und es ist leider in der amerikanischen Gesetzgebung so, in dem Moment, wo es ein Freihandelsabkommen gibt, dann kann die US-Regierung diesen Export nicht mehr beschränken. Es gibt dann ein automatisches Recht der Fracking-Konzerne, die Klamotten teurer ins Ausland zu verschiffen, die Terminals genehmigt zu kriegen und hier in Europa mit Fracking-Gas anzukommen, und zwar über so gekühlte Tankschiffe, die dann das Ganze wieder hinterher umwandeln lassen. Das ist ökologisch eine enorme Katastrophe, klimapolitisch schwierig, aber es bringt billige Energie nach Europa und deswegen pusht das die EU. Wir haben dagegen schon, und ich habe hier nur mal eine Webseite genommen von Sierra Club mit einer E-Mail-Aktion, einen breiten, aber nicht ganz stark genug seienden Widerstand in den USA. Und es gibt, wie ihr wisst, große, breite Widerstände gegen Fracking in Europa. Und ich glaube, das ist ein zweites Skandalthema, das wir gleich vertiefen können, an dem wir anknüpfen können und Bündnispartner finden, bis in weite Kreise, die nichts mit Attack und linken Gedankengut zu tun haben, weil Fracking in den USA befördert würde, aber auch dieses andere Thema hängt hiermit indirekt zusammen, Fracking-Konzerne in Europa ermächtigt würden, hier vielleicht gegen Moratorien und Beschränkungen von Fracking auch in Europa vorzugehen. In diese beiden Richtungen geht's. Ich würde gerne noch 3 Minuten meinen Schluss sprechen und dann käme ich auf die Frage, oder soll die jetzt dazwischen?
Kannst du die Internetseite genauer bezeichnen? Man kann das nicht lesen.
Die kann ich gerade nicht bezeichnen, weil ich den Link nicht mitkopiert habe. Ich wollte nur einen visuellen Eindruck vermitteln, damit ihr was zum Gucken habt. Das kommt gar nicht auf die Website an. Worauf es inhaltlich ankommt, danke für die Rückfrage, das ist ganz, ganz hilfreich. Auf den Sierra Club zum Beispiel. Das ist ein Bündnispartner, die größte und älteste Grassroots-Umweltorganisation in den USA. Die haben eine Publikation gemacht über deren Website Sierra-Club. Kommt man auch auf diese E-Mail-Aktion. Und in diesem Text zum Beispiel steckt genauer drin, wie sich das verhält mit diesem Thema Fracking. Zur Gegenwehr. Hier ist ein Bild, gibt es auch keine Website weiter zu. Da ist ein trojanisches Pferd, da drin sind die Konzernklagerechte. Wir hatten eine Bühne mit so Chemie-Kramzeugs. Die Attackis haben mitgeholfen, eine kleine erste Aktion in Berlin zu machen, als Obama und Merkel sich getroffen hatten. Hier steht als Bündnis genannt TTIP unverhandelbar. Und es geht darum, das, was es jetzt schon an Positionspapier mit einem interessanten Spektrum gibt in Deutschland als Bündnis zu dem TTIP, gegen das TTIP. Und ich bin da relativ stolz mit, zusammen mit den Attackis und dem Forum Umwelt und den anderen, das zu einem recht frühen Zeitpunkt schon so zusammengeschoben zu haben. Es gibt schon weitere Interessierte. Ich hatte die Fracking-Szene angesprochen, den Deutschen Kulturrat. Es gibt im Bereich dieser Internetaktivisten immer Schwierigkeiten, die mal persönlich anzutreffen und zu einer Unterschrift zu bewegen, aber wir versuchen das weiter über das Internet mit denen Kontakt aufzunehmen, dass hier auch nochmal aus dem Anti-ACTA-Spektrum mehr dazukommen. Das heißt, das wird noch weiter wachsen. Und ich wollte euch herzlich einladen und über ATTACs WTO-Gruppe gelingt das zum Teil schon, weiter mitzumachen an diesem TTIP-Unverhandelbar-Bündnis, zumindest Ideen, Inhalte auszutauschen. Ich weiß, ATTAC hat auch ganz grandios eine eigene große Szene und eine ATTAC-TTIP-Kampagne in Arbeit und ich glaube, wir können da super zusammenarbeiten. Zweiter Punkt, europäische Ebene. Da sieht es noch ein bisschen schwieriger aus. Monate nachdem das angelaufen ist, haben wir jetzt am 12. und 13. Dezember, koordiniert vom Seattle to Brussels Netzwerk, den europäischen Gewerkschaften, von La Via Campesina und anderen, ein erstes europäisches Strategietreffen. Und wir müssen uns auch europäisch und grenzüberschreitend zusammenschließen, allein schon, weil wir in Deutschland alleine mit der Bundesregierung eh nichts richtig zum Scheitern bringen, zum Beispiel eher in Frankreich oder anderswo auf Unterstützung hoffen, aber auch einfach, weil wir den gemeinsamen Druck in Europa auf die europäischen Parlamentarier, in den Europawahlen, auf die europäischen Institutionen, Kommission und Rat zukünftig brauchen. Und da ist jetzt was in Gang gekommen, etwas verschleppend. Ich bin sehr ungeduldig und unzufrieden, dass das so beschissen lief dieses Jahr, aber es wird nächstes Jahr alles viel besser. Wir haben nämlich auch über PowerShift jetzt die Koordinierung des europäischen Seattle to Brussels Netzwerks ab 1. Februar in Köln bei Pia Eber, die ihr alle kennt, mit angesiedelt. Nicht sie wird das machen, jemand anders. Aber da wird es aus Europa, aus Seattle to Brussels sich eine bisschen bessere Koordinierung geben. Die Agrarorganisationen kommen zusammen, die Konsumentinnen haben auch schon in dem transatlantischen Dialog des Transatlantic Consumer Dialogues eine gute Zusammenarbeit. Und es gibt weitere Spektren, die alle jetzt wieder aufwachen. Das ist ganz grandios. TTIP ist nicht wie andere Handels- und Investitionsabkommen, sondern bei TTIP kommen sie alle wieder an, wollen darüber lernen und wollen sich auch dagegen wehren, weil es wirklich, und ich habe ja nur zwei Skandalbereiche angesprochen, quer durch die gesellschaftlichen und die ökologisch-sozialen Regulierungs- und Sachthemen geht und da Einfluss haben kann. Letzter Satz, USA-Ebene. In den USA tobt immer wieder schon in der Handelspolitik eine öffentliche Auseinandersetzung zwischen Regierung und Kongress und gesellschaftlich. Und ich hatte eben angedeutet, im Moment kloppen die sich vor allem um das TPP, das Trans-Pacific Partnership Agreement. Und wenn die US-Regierung solche Abkommen verhandeln will, demnächst auch das TTIP mit den Europäern, dann braucht die ein Mandat vom Kongress, das verhandeln zu können und am Schluss darf der Kongress dann nur noch Ja oder Nein sagen. Dieses Mandat heißt Fast Track. Fast Track hat einen schlechten Namen bekommen, jetzt heißt es neu Trade Promotion Authority. Und in den nächsten Wochen und Monaten wird es einen Schlüsselstreit in den USA darum gehen, und da sind unsere Bündnispartner aktiv, ob der Obama so eine Fast Track Mandatierung kriegt, wo der Kongress dann mehrheitlich abstimmt, okay, verhandel was aus und am Schluss können wir nur noch Ja oder Nein sagen. Wir hoffen, dass da Fast Track zu verhindern ist, dass TTIP deswegen auch gar nicht so leicht verhandelt werden kann und dass vielleicht auch sogar TPP, also dieses pazifische Abkommen, schon vorweg in den USA scheitert, weil da jetzt gerade von WikiLeaks auch so ein geistiges Eigentumskapitel gelauncht wurde und viele misstrauisch sind, ob das eine gute Idee ist. Aber wir wissen es nicht. Insofern können wir nur darauf hoffen, dass mit den atlantischen Partnern in den USA, Public Citizen, Sierra Club, anderen Organisationen im Verbraucher- und Agrarbereich und aber auch den Gewerkschaften, was auf die Beine zu stellen ist. Die Gewerkschaften sagen klassisch immer ja. Gute sozialdemokratische Praxis. Ne? Ja sagen, aber. Arbeitsplätze und andere Gründe nennen und dann aber bestimmte rote Linien definieren. Das ist auch eine gängige grüne Positionierung. In der Sache grundsätzlich ja sagen und dann ein paar rote Linien definieren. Ich glaube, die AFL-CIO-Gewerkschaften werden das auch im Laufe der Debatte verändern zu einer Nein-Position. Dann können wir das auch in den USA gewinnen als Auseinandersetzung. Ich komme damit zum Schluss. Ich hoffe, ich habe ein paar Hinweise gegeben und ich freue mich auf weitere Rückfragen und Debatten.